Domradio Menschen
Podcast. Wenn es einen roten Faden im Leben von Hans Otto von Dannwitz gibt, dann finde ich, ist das Gerechtigkeit. Genauer das Streben nach Gerechtigkeit, die Suche danach, was wir tun müssen, damit es weniger Armut und mehr Gerechtigkeit gibt. Hans Otto von Dannwitz ist Pfarrer und Leiter einer großen fusionierten Stadtgemeinde und fragt sich, wie er die Familien im sozialen Brennpunkt in die Kinderkommunionsvorbereitung mit aufnimmt. Aufgewachsen ist er auf einem großen Bauernhof am Niederrhein, geprägt worden ist er von Afrika und Arbeit in der Industrie. Gearbeitet hat er in Inden, ein Ort, den der Tagebau Hambach weggebaggert hat. Gepilgert ist er von Düren nach Rom und von dort über Athen und Korinth durch die Türkei bis nach Jerusalem. Und heute ist Hans Otto von Dannwitz zu Gast in der Sendung Menschen. Herzlich willkommen, Hans Otto von Dannwitz. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Hans Otto von Dannwitz, die große fusionierte Stadtgemeinde, liegt in Düren. Da gehört von Anna Kirmes bis Düren Ost so einiges dazu. Was alles?
Düren, finde ich, liegt wunderbar zwischen Köln und Aachen, liegt ganz nah an der Eifel, das heißt in schöner Umgebung, aber mittendrin eine Stadt, die im Krieg zerstört wurde, dann wieder aufgebaut wurde, aber jetzt bevölkert ist von ganz verschiedenen Menschen. Es gibt ganz schöne Dörfer, Wohnviertel, aber die Dürener Innenstadt auch sehr geprägt von vielen Menschen, die von Hartz IV leben und es oft nicht so leicht haben.
Okay, und also wenn ich sage fusionierte Stadtgemeinde, dann heißt das heute St. Lukas. Und ich oute mich mal gerade an der Stelle. Ich bin in Düren groß geworden, deswegen heißt es für mich, da gibt es die Anna-Kirche und die Marienkirche. Das waren so die großen Innenstadtgemeinden. Und ich war völlig irritiert, weil die sind ja weg, oder?
Die Kirchen sind ja nicht weg und,
nein, auch,
und auch die Gemeinden sind nicht weg, aber aus ursprünglich 6 Gemeinden vom Osten bis zum Süden, das Dorf Niederau gehört noch mit dazu und die beiden...
Niederau gehört zu St. Lukas?
Ja. Ach du. Und die beiden Innenstadtgemeinden ganz nah beieinander gelegen, St. Anna und St. Marien, die sind jetzt alle zu einer großen Pfarrei geworden.
Okay, und die heißt jetzt St. Lukas?
Genau.
Und Sie sind der Chef von der Tianze?
Der sogenannte GDG-Leiter heißt das ja bei uns, Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden St. Lukas. Und St. Lukas ist ja, ja zum einen als Evangelist, aber dann auch als einer, der sich die Armen besonders auf die Fahnen geschrieben hat. Also in seinem Evangelium hebt er das immer wieder hervor, wie Jesus den Blick auf die Kleinen und die Schwachen hat. Von daher haben wir uns auch ganz bewusst damals für diesen Pfarrpatron entschieden.
Okay, da hatten Sie Einfluss drauf.
Ja.
Wie war dieser Prozess? War das für die Menschen schwer? Vermutlich ja. Oder haben die sich dann auf diesen Namen eingelassen? Oder wie war das? Oder war es dann auch egal, weil die Menschen nicht mehr so verbunden sind damit?
Es war ein schwerer Prozess, immer wenn man von etwas Abschied nimmt und die traditionellen Gemeinden, die hatten ja alle ihre lange Tradition und die Menschen, die daran hingen, sich von ihren Pfarreien zu verabschieden und zu einer fusioniert zu werden, das war sehr schwierig. Aber dann, als wir einmal die Kurve gekriegt haben, dann nach vorne positiv zu denken, da war dann zum Beispiel die Wahl des Namens, war da was Entscheidendes. Und wir haben uns auch ganz bewusst für einen neuen Namen entschieden. Mhm. Eigentlich wäre ja die Mutter Anna, so der Traditionsname. Aber dann haben wir gesagt, das ist blöd gegenüber den anderen, die dann so hinten rüber kippen und als wäre nur St. Anna wichtig. Und deshalb haben wir einen gemeinsamen und merken jetzt, das ist auch gut für das Ganze, weil die einzelnen Gemeinden behalten damit auch ihren Namen als Gemeinden in der Pfarrei und auch ihr Profil und ihre Tradition.
Also wenn ich mich erinnere an früher, dann war St. Anna eine Riesengemeinde, St. Marien eine Riesengemeinde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zu diesen beiden Innenstadtgemeinden noch bis Niederau und alles dazugehört, dann frage ich mich, wie können Sie das schaffen?
Es ist jetzt auch schön, weil es so eine große Pfarrei ist, die ja auch über manches Enge an Grenzen hinausguckt. Also wir haben jetzt zum Beispiel 100 Kommunionkinder, die kommen aus der ganzen Stadt und das ist einfach schön, mit denen zusammen den Gottesdienst zu feiern oder Jugendangebote oder anderes. Also mittlerweile erleben wir es eher als Bereicherung, dass wir über die Grenzen hinausgehen und ja, damit eine größere Vielfalt nochmal haben.
Wenn Sie sagen mittlerweile, wie lange ist das denn her, dass dieser Prozess abgeschlossen war und Sie waren dann St. Lukas als Großgebilde?
Also 10 Jahre jetzt.
10 Jahre.
Und das ist jetzt schon eine Entwicklung und ja, jetzt sind wir als Gesamtpfarrei auch auf dem Weg, auch zu überlegen, wie stellen wir uns heute als Kirche auf. Am Anfang war natürlich mehr so das Ringen jeder einzelnen Gemeinde, dass sie ihr eigenes Profil einbringen und jetzt sind wir schon ein Schrittchen weiter.
Okay. Zu diesem großen Gebilde gehört Düren-Ost. Und das ist einer von den vielen sogenannten Problembezirken in Deutschland. Heißt vor allem, da leben arme Menschen und arme Kinder. Sie haben gerade schon von den 100 Kommunionkindern gesprochen. Da sind ja auch welche aus Düren-Ost dabei. Aber das ist gar nicht so leicht zu machen, dass sie wirklich kommen, oder?
Genau, also die haben einfach ja sowohl von den äußeren Möglichkeiten, also die müssen immer mit dem Bus bis in die Innenstadt oder wenn wir uns anderswo treffen und auch von ja ihren sozialen Hintergründen Termine einhalten oder auch alles versorgen, was dann mit anderen Geschwisterkindern dranhängt. Also da haben die es manchmal schon schwerer als welche, die jetzt direkt in der Innenstadt wohnen.
Nun ist es ja nicht nur dem Patron St. Lukas geschuldet, sondern auch ihrem eigenen Blick auf die Welt, dass ihnen diese Kinder besonders wichtig sind und dass sie sich wünschen, dass, ich meine, Busfahren kostet zum Beispiel Geld, dass es nicht am Geld scheitert oder nicht an den Wegen, den Ungewohnten. Und sie versuchen, neue Wege zu gehen, damit diese Kinder auch mit dabei sind und die Familien.
Wir versuchen zumindest ja sehr darauf zu achten, dass diese Kinder und diese Familien nicht abgehängt werden. Wir haben auch mittlerweile ja sowas wie Patenschaften initiiert, also dass andere Menschen aus der Nachbarschaft, aus den Gemeinden oder aus anderen Gemeinden speziell so den Blick auf eine Familie halten und die dann mit zum Beispiel zur Kirche nehmen oder auch zwischendurch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen oder manches auffangen, was vielleicht auch die eigenen Eltern dann in der Begleitung der Kinder nicht so hinkriegen.
Und wie sind Ihre Erfahrungen damit bis jetzt, mit dieser Art von Patenschaften?
Dass das letztlich auch für beide Seiten was Bereicherndes ist. Also die Familien sind dankbar, weil es was Entlastendes hat und gleichzeitig stärkt es so das Miteinander und das Gefühl von wir sind füreinander verantwortlich.
Franz Meurer in Köln, ein Pfarrer, der ganz viel versucht, um Milieus zu mischen, sagt zum Beispiel immer, also wenn man möchte, dass die Milieus nicht unter sich bleiben und die Bürgerlichen sich nicht, die anderen nicht ausschließen, dann darf man zum Beispiel nie mal eine Pizza essen gehen oder so. Man muss immer alles im Pfarrzentrum machen, damit es nichts kostet. Ist das eine Erfahrung, die Sie unterschreiben würden? Also dieses, dass man einfach, man muss über, also das heißt ja erstmal, man muss über Geld nachdenken. Und das tun ja Kommunioneltern zum Beispiel und sagen, lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen oder lass uns doch mal eine Pizza essen gehen. Wenn man das aber täte, wenn man Milieus mischen möchte, dann ist das oft schon zu viel, weil nicht alle das Geld für eine Pizza und einen Kaffee haben. Darauf will ich eigentlich raus.
Ja, dass wir darauf achten, auch wenn wir jetzt Fahrten machen, wir machen jetzt in der Karwoche eine Wallfahrt nach Mariawald, ist klar, dass die Ruhrtalbahn dann von der gesamten Kasse finanziert wird. Oder wenn wir oben dann in Mariawald noch eine Erbsensuppe essen, dass das aus der Kasse genommen wird und nicht, dass dann irgendwelche außen vor bleiben. In der Hinsicht achten wir da schon drauf.
Ja. Für die, die nicht aus der Gegend sind, Mariawald war ein Trappistenkloster.
War ein Trappistenkloster. Das Klostergebäude steht noch. Da gibt es die Erbsensuppe schlechthin.
Ich erinnere mich.
In alter Tradition. Und jetzt im Moment wird geschaut, ob es nicht eine andere Gemeinschaft gibt, die dahin kann, um auch das als geistlichen Ort zu bewahren. Liegt ja direkt am Nationalpark und hat von daher wirklich auch eine Bedeutung.
Zu Düren gehört die Stadtheilige, haben Sie eben schon mal gesagt. St. Anna als Pfarre gab es früher. Die heilige Anna ist die Stadtpatronin, also die Mutter Marias, die Oma von Jesus sozusagen. Und diese Stadtheilige wird in der Stadt sehr gefeiert, von Anna Oktav bis Anna Kirmes. Oder?
Und sogar noch darüber hinaus, weil die Annakirche liegt mitten in der Stadt. Dreimal in der Woche ist Markt. Die Leute kommen aus der ganzen Umgebung in die Stadt zum Einkaufen. Und ich glaube, es gibt wenige, die einen Besuch in der Stadt nicht auch verbinden mit einem Besuch in der Annakirche. Das heißt, nicht nur in diesen Festwochen oder bei besonderen Festtagen, sondern den ganzen Tag über kann man Omas mit ihren Kindern oder andere in der Kirche erleben, die dann Kerzchen anmachen. Also Mutter Anna hat einfach sowas allein von der Mütterlichkeit, was ja schon in dieser Heiligen steckt, hat die eine Anziehungskraft oder eine Ausstrahlung, die von vielen Menschen wahrgenommen wird.
Geht Ihnen das auch so? Also ist Mutter Anna diese Reliquie in der Annakirche etwas, was Ihnen auch nahe ist?
Mir ist noch mehr die ganze Annakirche nahe. Also Rudolf Schwarz hat die gebaut nach dem Krieg und hat darin was Mütterliches verwirklicht. Die ganze Kirche ist wie ein riesiger Schutzmantel gebaut. Und wenn ich in die Annakirche komme, habe ich das Gefühl von mich anlehnen dürfen, zu Hause sein, zur Ruhe kommen. Also eher die ganze Kirche, als dass ich jetzt so speziell, weil die Mutter Anna wird auch nur in der Anna Oktav, also in der Woche nach dem Anna-Fest Ende Juli, Anfang August, rausgeholt. Ne?
Die Kirche musste neu gebaut werden, Sie haben das eben schon mal gesagt, Düren ist im Krieg sehr zerstört worden am 16. November 1944. Ich habe das immer so gelernt oder immer so gehört, dass damals für Dresden geübt worden ist, also Jülich und Düren, also dass Angriffe geflogen worden sind, um diese Angriffe zu üben, zu planen, um später Dresden zu bombardieren. Aber es war auf jeden Fall so, dass fast nichts mehr stehen geblieben ist und auch keine, also die Kirche, die Annakirche nicht.
Nee, die Stadt war fast komplett zerstört und alle Städte da an der Ruhr entlang, also das war ja Düren, Jülich, Heinsberg und da sind so viele Menschen umgekommen. Manche sind kurz vorher geflohen, manche sind bei diesem Angriff umgekommen, andere sind nachher zurückgekommen. Umso bewundernswerter ist es, dass die Stadt heute wieder so lebendig ist, also dass überhaupt die Leute wieder zurückgekommen sind in diese Ruinen, in die Asche überall. Man sieht, dass jetzt auch noch viele Steine aus der alten Annakirche sind mit verbaut worden, jetzt bei dem Bau nach dem Krieg. Und da sieht man noch an vielen Steinen die schwarzen Brandflecken. Also von daher ist das ein Gebäude, was auch mit der Geschichte sehr verbunden ist.
Und auf diesem Hintergrund, deswegen erzähle ich das eigentlich, kann man das mit dem Schutz, mit dem, dass man da reingeht und sich geborgen und geschützt fühlt, halt nochmal viel besser verstehen, warum die Kirche so gebaut worden ist.
Ja. Wobei auch das, wie jede Veränderung, und ich kenne es dann nachher aus der Zeit der Umsiedlung, nach dem Krieg hätten sich natürlich die Leute erstmal gewünscht, dass die Kirche in dem alten neugotischen Stil wieder erbaut wurde. Und heute sind sie alle stolz und dankbar, dass sowas Modernes da steht, was aber gleichzeitig auch was fürs Herz ist.
Zu diesen Anna-Festtagen gehört die Anna-Kirmes. Das ist eine riesengroße Kirmes. Gehen Sie da gern hin?
Da gehe ich gern hin, ja. Ich glaube, nach Neuss und Düsseldorf ist das wirklich eine ganz, ganz große Kirmes, aber auch einfach schön. Und Anna Oktav und Anna Kirmes gehören zusammen. Man feiert gern und gehen auch ganz viele Leute in der Woche in die Anna-Kirche, sodass das oft damit verbunden ist. Selbst wenn jetzt Familien nur zur Kirmes gehen, gehen die vorher eigentlich traditionell mal eben in die Anna-Kirche oder besuchen dann einen der Gottesdienste.
Ich verbinde mit Anna Kirmes, Anna Oktav immer auch noch Anna Äpfel. Mein Großvater hatte einen großen Obstgarten und da gab es viele Bäume und da gab es mehrere Bäume, die hatten sogenannte Anna-Äpfel. Die waren in dieser Zeit, waren die ersten, die dann reif waren und die waren sehr grün und sehr sauer und sehr saftig und die hießen bei uns Anna-Äpfel. Gibt es das in Düren oder gab es das nur in dem Garten von meinem Opa, der halt die...
Ich kenn's nicht, ja.
Die Äpfel so genannt hat, die in der Zeit reif waren. Also jedenfalls habe ich immer noch Anna-Äpfel dazu gegessen, zu der Anna-Kirmes. Reliquienverehrung ist für viele Menschen eine Zumutung. Was soll das, alte Knochen verehren? Sie aber haben Reliquienverehrung, wie die von der heiligen Anna in Düren, ja von Kindesbeinen an erlebt und sind damit groß geworden. Also jetzt nicht mit den Reliquien der heiligen Anna, sondern mit denen des heiligen Godeharts. Ihre Heimatpfarre ist St. Godehard in Forst am Niederrhein. Und die Godehard-Verehrung hat eine lange Tradition. Das gibt es seit Jahrhunderten. Da gibt es seit Jahrhunderten Godehard-Pilger. Es gibt dieses spezielle Godehard-Geläut. Und es gibt die Godehard-Felder-Prozession. War das was, weil Sie das als Kind schon erlebt haben, dass Sie die Anna-Festlichkeiten ja eher, ihnen eher was abgewinnen konnten als andere Menschen, die sagen, es soll ich mit den alten Knochen tun?
Ich kenne die Gotthardus-Prozession von Kind an, auch durch die Felder. Forst hieß ja früher Kirmesforst. Also das war
Kirmesforst,
wirklich,
ach die Kirmes.
das war wirklich auch was dazugehörte. Aber in Düren habe ich eher einen Zugang zu der Verehrung des Anna-Hauptes. Das ist im Grunde ein silbernes, ein goldenes Bild der heiligen Mutter Anna, schön gestaltet. Und oben ist eine Schädelplatte eingearbeitet. Und mich hat eher immer angerührt, wie inniglich, aber auch schlicht die Menschen da die Reliquie verehren. Da wird nicht viel Bohai drum gemacht, sondern die Menschen legen einfach schlicht die Hand auf das Haupt. Und das finde ich so ein schönes Zeichen, zu sagen, Gott, auf die Fürsprache der heiligen Mutter Anna, halt du deine Hand über mich oder halt du deine Hand über irgendeinen Menschen, den ich dir jetzt besonders ans Herz lege. Und einfach dieses schlichte Zeichen, das hat mich von Anfang an sehr angerührt und dem kann ich auch viel abgewinnen.
Sie sind in Forst als ein von Dannwitz geboren. Gehörten Sie damit zu den Schönen und Reichen? In diesem lokalen Kontext?
Zumindest haben wir uns da immer ein bisschen drauf eingebildet, dass wir ein von hatten. Ich sage zu heute, ist verarmter Landadel, aber von der Ursprung, von der Familie her stammen wir aus Schlesien und da hat ein Vorfahre einem Kaiser mal das Leben gerettet auf einer Jagd und dann ist aus Dannwitz, dann von Dannwitz geworden, ist das geadelt worden, aber das spielt ja heute keine Rolle mehr. Aber ich bin schon sehr gut bürgerlich aufgewachsen.
Krieg und Kummer und Leid trifft alle Menschen, ganz egal wie schön oder wie reich oder wie adelig sie sind. Und bei ihnen hat es Vater und Mutter getroffen. Der Vater war lange in russischer Gefangenschaft und ihre Mutter ist gestorben. Da waren sie noch ein Baby von einem Jahr oder so ungefähr ein Jahr alt.
Ja. Wenn ich mir das bewusst mache oder wenn ich davon erzähle, dann tue ich das trotzdem heute im Rückblick mit viel Dankbarkeit, weil direkt nach dem Tod meiner leiblichen Mutter ist eine Freundin meiner leiblichen Mutter ins Haus gekommen, um nach uns drei kleinen Kindern zu schauen, die dann ohne Mutter da standen. Und nachher hat diese Freundin dann meinen Vater geheiratet, sodass wir im Grunde nichts vermisst haben. Ne? Dass ich war ein Jahr alt und ich kann mich ja nicht jetzt bewusst erinnern an meine leibliche Mutter, sondern eher bin ich jetzt heute dankbar, dass sich das so gut gefügt hat und bin dankbar, dass meine Mutter jetzt damals die Entscheidung getroffen hat, sich um uns zu kümmern, und dann sind noch drei Geschwister dazugekommen, sodass das eine richtig lebendige, große Familie war.
Sie waren eingebettet in diese große Familie und es war also ein großer Bauernhof, also würde ich sagen, aber korrigieren Sie mich. Jedenfalls gab es da viel zu tun und Sie als Kinder haben viel gespielt und viel Freiheit gehabt, aber Sie mussten auch mit anfangen und sind mit anfassen und sind so in so eine größere Disziplin mit eingebunden worden.
Auch dafür bin ich bis heute dankbar, dass, ich im Grunde ganz normal aufgewachsen bin und von Kind an auch Verantwortung mit übernommen habe, Aufgaben übernommen habe und es anpacken gelernt habe, weil das hilft mir bis heute, egal was ansteht, macht mir das auch Freude. Also ich könnte niemals einen Beruf haben, wo ich den ganzen Tag nur irgendwo sitze, sondern wenn irgendwas anzupacken ist, da habe ich bis heute Freude dran.
Das ist das Schöne, wenn Kinder in solche Strukturen reinwachsen, dass sie zwar diszipliniert sein müssen und vielleicht nicht so viel Selbstbestimmung haben, aber sie haben von Anfang an Verantwortung. Also sie verstehen, dass es einen Unterschied macht, ob sie etwas tun oder es lassen.
Ja, und jeder von uns hatte eine bestimmte Aufgabe. Ich musste zum Beispiel immer freitagsabends, war klar, die ganze Allee vor dem Hof, die musste gekehrt werden. Und das war zum Beispiel meine Aufgabe, während meine anderen Geschwister hatten dann irgendeine andere Aufgabe im Stall oder sonst wo. Ja.
Was bei allem Schönen, dass das war, was eine Folge war, dass ihre Mutter so früh gestorben ist, ihre Oma hat viel geweint, die Stiefmutter hat sich um sie bemüht, aber sie waren ein folgsames, ein dankbares Kind. Und was sie dann später noch dazulernen mussten, war das Streiten. Das Streiten kam nicht so vor.
Richtig. Ja, wir sind so erzogen worden, dass wir dankbar sein sollten und dass wir lieb sein sollten, brav sein sollten. Und insofern richtig gut zu streiten, das musste ich wirklich lernen.
Ihre leibliche Mutter haben Sie ganz früh verloren. Ihre Stiefmutter, sage ich jetzt mal, auch wenn es ein blödes Märchenwort ist, Ihre Bonusmutter, sagt man heute, haben Sie lange erlebt. Und Ihren Vater haben Sie ganz, ganz lange erlebt. Der ist hochalt geworden, würde man heute sagen, von 1925 bis 2015. Wie haben Sie Ihren Vater erlebt, der ja erstmal auch viel mit sich rumtrug, als er dann aus der russischen Gefangenschaft und aus dem Krieg nach Hause kam?
Der war immer sehr bodenständig und hat nie viel um Äußeres gegeben. Also in gutem Sinne schlicht und verwurzelt. Und das hat aber uns Kindern und mir auch immer viel Halt gegeben. Dass bestimmte Rituale zu Hause dran waren und die dazugehörten, unserem Leben eine Struktur, eine Ordnung gegeben haben. Es wurde nicht viel diskutiert, ne? Manches war einfach so. Und
wenn Kinder auf die Welt kommen, dann finden sie eine Welt vor, die ist so, die nehmen die auch so hin, und wenn es gut läuft, dann wachsen sie von da so in etwas größere Welt, wenn sie Jugendliche werden. Und bei ihnen war das ein Gymnasium in der Nähe und eine Clique, die sehr gut für sie war und die bis heute trägt. Also sie hatten vor kurzem 40 Jahre Abitur und sind 3 Tage mit diesen Freunden von damals weggefahren. Und das ist etwas, was ganz prägend für sie gewesen ist, dass sie so gute Freunde finden konnten als Jugendliche.
Ja, ich war in der Grundschule nicht immer so der Allerbravste und auch in den ersten Jahren auf dem Gymnasium, aber bin dann nachher wirklich in diese Clique reingeraten, wo wir ganz viel auch nachher als Jugendliche unternommen haben, vom Tanzkurs über den Schreibmaschinenkurs, aber auch viel miteinander erlebt und gestaltet haben, was den Glauben anging. Also damals Schulgottesdienste vorbereitet oder zu Exerzitien gefahren. Und ich glaube, ohne die Clique wäre ich jetzt heute nicht das und da, wo ich heute bin.
Wäre das Religiöse nicht da oder was wäre nicht da?
Ja, ich glaube schon auch das Religiöse, aber auch die Grundwerte oder die Überzeugungen, die mir wichtig sind, oder eine Lebensweise, die jetzt nicht nach irgendwas Äußerem strebt, sondern Werte zu haben, die tiefer liegen.
Irgendwas haben sie zusammen gemacht, so dass sie als sie Abitur gemacht haben, Priester werden wollten. Wie kam das?
Den Anstoß haben damals so Besinnungstage für Messdiener gegeben. Das wurde vom Bistum Aachen angeboten, vom päpstlichen Werk für geistliche Berufe, wo ich damals noch überhaupt nichts mit anfangen konnte. Wenn ich das jetzt im Nachhinein überlege, ob ich mich da überhaupt darauf eingelassen hätte, wenn ich damals verstanden hätte, was hinter dem Namen steckt. Aber die haben das organisiert und da kamen aus dem ganzen Bistum Aachen junge Menschen auf der Wildenburg damals zusammen und haben da über den Glauben gesprochen und das war für mich schon vom Dorf her kommend und oder von der Schule her nochmal eine andere wirklich Erfahrung im Glauben, ein Erleben im Glauben, was über einfach in die Tradition reinwachsen wie zu Hause oder über schulische Auseinandersetzungen nochmal was war, was mich dann, glaube ich, anders in der Tiefe angerührt hat und da was angestoßen hat. Ist das nicht was, wo du auch dein Leben draufsetzen kannst, von dem, was dir da wichtig geworden ist, auch anderen was weiterzugeben?
Was war das, was Ihnen da wichtig geworden ist? Sie haben eben gesagt, es war auf einmal eine andere Erfahrung da. Also was war die Erfahrung oder was ist so wichtig geworden?
Ich nehme mal als Beispiel die Messfeier, wo ich von Kind an jeden Sonntag hingegangen bin. Aber das war einfach so. Aber dass das was ist, wo wirklich Kommunion sich abspielt, also inniglich mit Gott verbunden werden oder das Wort Gottes zu hören, was dann wirklich auch mir persönlich was fürs Leben sagt. Also das waren so Erfahrungen, die nochmal was anderes ausgelöst haben.
Sie haben das dann gemacht, Sie sind dann ins Priesterseminar gegangen und haben angefangen, Theologie zu studieren. Und dann gibt es ja immer so ein Freisemester. Und Sie haben es dann auch wirklich ernst gemeint, denn Sie wollten nicht irgendwie so nach Freiburg, Münster, keine Ahnung, was so viele gemacht haben in der Zeit, sondern Sie wollten in die sogenannte Dritte Welt, wie das damals hieß. Und Sie sind an die Elfenbeinküste ins Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest. Und das war überraschend interessant. Aber bevor wir das Interessante erzählen, warum wollten Sie nach Afrika im Freisemester?
Wir hatten schon im ersten Semester ein Besinnungswochenende mit damaligen Geschäftsführer von Miserio, Prälat Schwarz, der nachher Weihbischof in Trier war. Und der hat uns so an Schlawittchen genommen, dass der gesagt hat, wir machen jetzt hier nicht nur viele Worte, sondern wir müssen am Ende was haben, wo es auch konkret wird und wo sich das in der Lebensweise äußert und in den Überlegungen dann, wie kann sich das denn äußern? Da hatte ich mit einem Freund zusammen erstmal die Jecke-Idee, wir machen Freisemester in Afrika, um das Thema nochmal zu vertiefen oder in irgendeinem Land der Dritten Welt, sind dann nachher dann in Afrika gelandet, an der Elfenbeinküste.
Und dann waren Sie aber überrascht, dass es so interessant war.
Wir hatten gedacht, wir gehen dahin und dann melden wir uns offiziell zum Studium an und sonst tingeln wir ein bisschen da durch Westafrika. Aber dann war das an diesem Institut Catholique viel interessanter, als wir gedacht hatten, weil das war ganz neu gegründet und hatte den Anspruch, die afrikanische Kultur aufzuarbeiten und dann zu gucken, wie passt da der christliche Glaube rein. Zum Beispiel der Glaube an Geister, was hat der mit dem, was wir mit Heiligen verbinden oder mit dem Heiligen Geist verbinden. Wie kriegt man das zusammen, ohne dass jetzt der Glaube nur was von Europa Importiertes ist? Und das ist eine Frage, die war da spannend und die finde ich ja bis heute spannend. Also ob das jetzt in Düren-Ost ist oder anderswo, wie passt der Glaube so rein, dass der nicht wie von einem anderen Stern wirkt, sondern dass der was mit dem Leben und den Erfahrungen zu tun hat.
Was dann ja auch eine ganz logische und konsequente Fortsetzung dieser Wildenburg-Erfahrung war, dass es etwas ist, was ganz persönlich mit Ihnen zu tun hat und Ihrem Leben dann natürlich auch in Ihrem Kontext. Das ist ja die logische Folgerung davon. Und wie passt das zusammen, diese Geister, die afrikanischen Geister und das Christentum?
Ja, zum Beispiel ist das für die Menschen in Afrika ganz normal, dass die Toten, wenn sie sterben, noch bei ihnen sind. Das, was Menschen hier bei uns vom christlichen Glauben ja auch sagen, ne? Dass die auferstanden sind, dass die bei Gott leben, aber dass die auch bei uns weiterleben. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wie da die Tradition mit dem, was wir dann jetzt vom christlichen Glauben her als Deutung anbieten, gut zusammenkommt.
Das ist... Also beim Nachdenken über Sie, als ich diese Sendung, das Manuskript zu der Sendung geschrieben habe, habe ich gedacht, da macht es sich so, wird es so richtig konkret, dieser rote Faden für Armut und Gerechtigkeit. In Afrika ist es so richtig konkret geworden. Und auch mir scheint das, aber das ist eine Frage, die ich dann habe oder jetzt habe, dann ist es auch eine Aufgabe geworden, wie mache ich es denn weiter, wenn ich jetzt zurückgehe nach Deutschland?
Ja, das haben wir dann auch als Frage mitgebracht. Auch nachher kann man denn ja nicht einfach zum Beispiel Theologie weiter studieren oder einfach weiterleben und sagt, ja, das war jetzt ein Jahr Erfahrung und abgehakt, sondern die Frage ging einfach weiter mit. Für mich war dann nochmal ein Schlüssel, um es hier in Europa, in Deutschland, in meiner Umgebung weiterzuführen und zu verwirklichen, ein Industrieseminar, was wir im Rahmen des Studiums gemacht haben, wo ich zum Beispiel zum ersten Mal mit der Frage von Gewerkschaft, von Arbeiterbewegung und sowas in Berührung gekommen bin und habe dann erkannt, das sind wie Miserio oder andere Organisationen in der einen Welt, so gibt es auch hier Bewegungen und das vom Glauben her anzugehen und vom Glauben her als einen Auftrag zu sehen, das war dann hier eine weitere interessante Etappe.
Rainer Maria Rilke hat mal einem jungen Dichter geschrieben, der Fragen an ihn hatte, der hat gesagt, ja, was fragen Sie mich? Leben Sie Ihre Fragen und mit Glück wachsen Sie in die Antworten hinein. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann fällt mir dieses Rilke-Wort ein, weil ich das Gefühl habe, Sie haben genau das gemacht. Sie haben Ihre Fragen gelebt. Und meine Frage ist jetzt, sind Sie in die Antworten reingewachsen? Um es mit Rilke zu sagen. Also haben Sie bei dem die Frage leben Antworten gefunden, was für Sie zwingend dazugehört, wenn man es ernst meint?
Ja, weil zum einen das Nachdenken über Situationen in der Welt, Situation der Menschen und Theologie und Glauben reinspielen, das, was mir von Kind an als Haltepunkte wichtig geworden ist, aber auch Fragen wie stelle ich mich jetzt als junger Mensch, als Erwachsener der Welt an. Eine Hilfe war da für mich nachher die Gestalt von Charles de Foucault, der so eine Theologie entwickelt hat, wo der zum Beispiel vom letzten Platz gesprochen hat, also der immer wieder hervorgehoben hat, dass Gott in Jesus den letzten Platz eingenommen hat, von der Krippe bis zum Kreuz und aus der Perspektive die Welt zu betrachten, das ist für mich bis heute was, wo man ja einfach die Welt dann anders sieht.
Wie bringen Sie denn diesen letzten Platz zusammen mit ihrer, ja, mit das, wir sind ja alle, also wir beide, die wir uns jetzt unterhalten, gehören ja jetzt eigentlich gesellschaftlich geguckt nicht zu den letzten Plätzen. Wir sind irgendwo im Mittelfeld, irgendwo in der bürgerlichen Mittelschicht angesiedelt, aber wir haben ja so viel Geld, dass wir in der Regel keine Existenzsorgen haben. Wie bringen Sie das denn zusammen, dieser letzte Platz mit einer bürgerlichen Existenz?
Zum Beispiel in dem, was wir vorhin von der Art der Erstkommunionvorbereitung gesagt haben. Also da ist ja die Frage, von welcher Perspektive gehe ich das an? Sage ich, ich bin der Pfarrer, der bestimmte Erwartungen hat und die müssen jetzt von allen erfüllt werden? Oder versetze ich mich in die hinein, die da zum Beispiel in Düren-Ost in so schwierigen, armen Verhältnissen aufwachsen, dass ich aus deren Perspektive ein Konzept für eine Erstkommunionvorbereitung entwickeln. Das ist jetzt ein Beispiel.
Aber so ein Perspektivwechsel, für den braucht man ja, meine Erfahrung, sowas wie ein Afrika-Aufenthalt oder sowas wie ein Industriepraktikum. Und weil, wenn man nie mit den Indianern gesprochen, in den Mokassins der anderen mal ein paar Tage gegangen ist, dann nimmt man keine anderen Perspektiven ein.
Konsequenterweise müsste ich eigentlich nach Düren-Ost ziehen.
Das war eigentlich der Hintergrund der Frage, aber das weiß ich gar nicht. Es ist keine rhetorische Frage, weil Menschen, die diese radikale Armut freiwillig teilen, ist ja schon ein Unterschied, wenn man das freiwillig macht, als wenn man da reingeboren ist und nicht anders kann. Aber dann zum Beispiel haben sie nicht das Geld, um die Fahrt nach Mariawald zu finanzieren. Also ich finde, das ist eine offene Frage, ob man sich freiwillig so arm macht und damit den letzten Platz hat oder ob man das, die Ressourcen, die da sind, nutzt, um Dinge möglich zu machen. Also ich finde, man muss da intellektuell aufrichtig sein, man darf sich nichts vormachen und sich nicht schönreden. Aber es ist eine offene Frage, ob man, für mich ist das eine offene Frage und ich stelle sie Ihnen, ob man diesen letzten Platz selber einnehmen muss oder ob man nicht, also ob man irgendwo im Mittelfeld leben kann und trotzdem aufrichtig sich um alle kümmert.
Das geht, aber mir ist bewusst, dass wir eigentlich als Kirche insgesamt so gut bürgerlich eingerichtet sind, dass die andere Perspektive der Letzten, der Kleinen und Schwachen oft hinten rüber kippt. Also da finde ich ja, ob Südamerika oder andere Bewegungen empfinde ich da als glaubwürdiger und als authentischer.
Also doch zu bourgeois.
Ja.
Okay. Sie haben Menschen getroffen, die Sie auf diesem geholfen haben, die Fragen weiterzuleben. Dazu gehört Maria Grünefeld. Ich glaube, die muss einmal hier vorkommen in der Sendung. Und eine aufwühlende Predigt von ihr, also eine Predigt, die Sie aufgewühlt haben. Was hat es mit Maria Grünefeld und dieser Predigt auf sich?
Also Maria Grünefeld war die Verantwortliche des Industrieseminars, das ich dann nach der Rückkehr aus Afrika mit absolviert habe. Aber sie war auch eine, die dann nachher dran geblieben ist und die zum Beispiel auch, als ich dann am Tag nach der Priesterweihe die Primiz in Forst geweiht habe, dann da die Predigt gehalten hat, weil sie für mich das genau verkörperte, was für mich bis heute diese Spannung ausmacht. Den Blick der Kleinen, der Schwachen, sich den zu bewahren und von daher die Welt zu verändern. Und da war die echt eine Kämpfernatur, und die mich bis heute beeindruckt.
Wir können jetzt nicht den ganzen Weg, den Sie gegangen sind, so in Etappen angucken. Ich mache mal einen ganz großen Sprung nach Inden. Inden ist ein kleiner Ort und da gibt es einen Tagebau und wahrscheinlich würde kein Mensch ihn kennen, außer in der Region natürlich. Aber da das der Tagebau Hambach ist, weiß seit letztem Jahr jeder, wo Inden irgendwie liegen muss. Sie haben die Anfrage bekommen, ob Sie Pfarrer in Inden sein wollen. Und ich finde das eine ganz zauberhafte Geschichte, wie Sie sich dafür entschieden haben, das zu machen. Sie sind da mal gucken gefahren. Ich weiß nicht, ob es ein Freitagabend war oder ein Samstagabend. War jedenfalls Wochenende und Sie sind mal hingefahren und haben mal so ein bisschen Atmosphäre geschnuppert.
Ja, und da war natürlich zum einen der Reiz mit dem, was alles da mit Umsiedlung, Tagebau und so weiter zusammenhing. Also auch da die gesellschaftliche, politische Komponente. Dann war da aber auch ein Jugendtreff, wo ganz viele Jugendliche draußen vor dem Jugendheim standen in kirchlicher Trägerschaft. Und das Dritte war, dass in einem Dorf Schützenfest war. Also im Grunde so das, was mich auch ausgemacht hat oder bis heute ausmacht, zum einen zu gucken, wie bist du ein politischer Mensch, aber was jetzt heute mit Verehrung Mutter Anna dann auch so das Traditionelle ist mit den Schützen, ja, und der Blick auf Jugendliche, auf die Menschen, die von Kirche auch was erleben können an Unterstützung, an Räumlichkeiten, an.
War alles da, was Hans-Otto von Dannwitz
richtig
gut fand. Dann sind Sie nach Inden gegangen, wissen, dass da auch politische Arbeit wartet. Ich habe gerade schon gesagt, also seit dem letzten Sommer kennt jeder in Deutschland den Hambacher Tagebau. Hambi bleibt, Hambi bleibt. Haben Sie mitdemonstriert?
Wir haben einmal einen Kreuzweg durch die abgebaggerten Dörfer bis an den Tagebaurand gemacht, jetzt im letzten Jahr mit dem Aachener Friedenskreuz. Und das Aachener Friedenskreuz hat ja auch eine Tradition. Nach dem Krieg ist es aufgenommen worden, so als Zeichen der Versöhnung, auch ganz bewusst als Deutsche da ein Zeichen der Versöhnung zu setzen. Und sind jetzt mit dem Aachener Friedenskreuz da durch diese Konflikte Konfliktherde gezogen. Zum einen, weil wir spürten, es gibt auch immer mehr Auseinandersetzung, die ungut ist, aber auch im Blick auf Zerstörung der Umwelt. Nachdem Papst Franziskus mit Laudato Si so ein Zeichen gesetzt hat, haben wir gesagt, wir müssen da jetzt auch irgendein Zeichen setzen.
Also jetzt am Ende scheint es ja so auszusehen, als wenn der Hambacher Forst als Symbol bleiben könnte. Das weiß man noch nicht so genau, wie es juristisch ausgeht und wie es nachher politisch ausgeht. Aber im Moment sieht es ja so aus. Das könnte übertünchen, dass eigentlich bis dahin gar nichts gelungen ist. Die Dörfer sind einfach weggebaggert worden, ob es Widerstand gab oder nicht. Und dann am Ende gibt es dann vielleicht einen Badesee. Das heißt, Sie mussten, indem Sie sich dafür entschieden haben, an diesen Ort zu gehen, ganz viel Verlust und Leid begleiten und mittragen.
Ja.
Dieser ganze Umsiedlungsprozess ist doch ein furchtbar leidvoller. Nicht nur wegen der Umweltzerstörung, auch wegen der Menschen, wegen beidem.
Ja, persönlich haben viele darunter gelitten, ihre Heimat zu verlieren. Und gleichzeitig war das aber auch eine Herausforderung für die Einzelnen und auch für Gruppen, für Vereine, für ganze Dorfgemeinschaften, wenn irgendwann das akzeptiert wurde, dass man an der Umsiedlung nicht vorbeikommt, auch nach vorne zu gucken und so einen neuen Ort, eine neue Heimat zu gestalten, persönlich oder als Dorfgemeinschaft.
Also Sie haben es so erlebt, dass die Menschen dann irgendwann sich fügen und das Beste draus machen.
Ja.
So?
Ja. Und so ist es ja jetzt auch da rund um den Tagebau Hambach. Also im Grunde sind jetzt die Proteste im Blick auf die Menschen, die umsiedeln müssen, zu spät.
Weil deswegen sage ich das ja.
Die meisten sind schon umgezogen. Ja. Jetzt leben noch ganz wenige in den Dörfern. Und
deswegen sage ich das ja. Dieser letzte Erfolg dann mit den vielen Menschen, die demonstriert haben und dieses Symbol, was es geworden ist, könnte übertünchen, dass bis dahin Jahrzehnte nichts geglückt ist an Widerstand und Protest, sondern dass es einfach alles weggebaggert worden ist. Das meine ich.
Ja.
Sie sind ein sehr aktiver Priester. Sie kümmern, Sie machen, Sie tun. Und wenn man so aktiv ist, da kommt das Kontemplative manchmal ja zu kurz. Und das ist Ihnen sehr bewusst. Und deswegen sagen Sie, yo, und deswegen pilger ich. Andere machen Urlaub und Sie pilgern. Und wir können jetzt nicht alle Ihre Pilgerwege angucken, aber Sie machen durchaus richtig lange Geschichten. Einmal sind Sie 3 Monate am Stück gepilgert, 4.500 Kilometer. Und Sie haben in Rom angefangen, auf der Via Appia. Und das hatte eine sehr große Bedeutung, dass Sie da angefangen haben. Was wollten Sie auf diesem Pilgerweg? diese 4500 Kilometer?
Also das war ein Weg auf den Spuren des Apostels Paulus, im Grunde ja umgekehrt. Ne? Er ist ja nachher in Rom gestorben, aber den Weg im Grunde rückwärts zu gehen, dann über Tarsus und über die Orte von Korinth bis Konya oder anderen Orten, das war schon, in der Auseinandersetzung mit dem Apostel Paulus ein guter Weg, aber vielleicht mehr noch auch den Weg heute zu gehen durch die Türkei. In der Zeit, wo ich denn gegangen bin, jetzt vor 6 Jahren, war es da noch relativ friedlich. Ob ich denn heute da noch gehen würde, weiß ich nicht. Aber auch die Auseinandersetzung, die Menschen, die jetzt da im Islam leben, der Apostel Paulus, der das Christentum da verkündet hat. Also was heißt das, ne? Als Zeichen hatte ich den Engel der Kulturen auf diesem Weg, der die drei Symbole der drei großen Weltreligionen in sich birgt. Und das war eigentlich die Frage, die mich auf dem Weg am meisten beschäftigt hat.
Welche Fragen genau? Also der Engel der Kulturen ist ein Ring, in dem die drei Zeichen der drei großen Weltregionen so eingearbeitet sind. Das ist aber kein intendiertes, das war nicht Absicht. Wenn man das anders anguckt, sieht man einen Engel.
Genau.
Na, so, das ist passiert, das ist den Künstlern passiert und sie haben staunend davor gestanden. Und das ist dann ein Symbol geworden, was in ganz Europa unterwegs ist. Aber was war die Frage mit dem Engel der Kulturen, die damit verbunden war?
Der steht ja als Symbol für ein gutes Miteinander der Religion und angesichts von Terror, von Auseinandersetzungen, egal von welcher Seite, war das auch ein Weg nochmal in Respekt vor den verschiedenen Religionen.
Also die Frage, wie kann denn dieses gute Miteinander aussehen?
Ja.
Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich würde gerne noch bei den Pilgern ein bisschen bleiben, weil sie sagen, ich mache das wirklich ganz bewusst als Ausgleich. So wie andere Urlaub machen, so hört es sich ein bisschen an, dass sie sagen, ich bin so aktiv, aber wenn ich so aktiv bin, dann kommt es zu kurz. Dann brauche ich ein Gegengewicht. So hört es sich an.
Ja, und da ist ähnlich wie, 40 Tage Fastenzeit in Anlehnung an 40 Tage, wo Jesus in der Wüste war, ist so ein Pilgerweg, was Gutes, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Zum einen, weil er mit Bewegung zu tun hat und ich breche von irgendwo auf und komme dann Schritt für Schritt zur Ruhe, aber auch ich bin die Wege auch immer allein gegangen, sodass das auch wirklich ein Ort war des ganz intensiven Gebets.
Und dann kommen sie immer zurück. Und dann kommen sie in die Realität zurück, so wie sie eben ist. Und sie sind nicht nur politisch jetzt an den Seiten der Menschen als Pfarrer, ob das jetzt Düren Ost oder früher Tagebau Hambach war, sondern sie sind durchaus auch partizipativ unterwegs. Also sie lassen sich aufstellen und vertreten andere. Zum Beispiel waren sie ganz lange Sprecher des Priesterrates im Bistum Aachen. Und wenn sie dann zurückkommen und in diese Welt, wie sie jetzt ist, nun mal, dann kommt man als Kirchenmann im Moment, glaube ich, nirgendwo an dem Thema Missbrauch vorbei. Und als Priesterratssprecher, Sie sind das nicht mehr, aber wenn man diese Funktion gehabt hat, stehen Sie ja ein Stück als Vertretung da. Wie gehen Sie innerlich damit um, mit dem, was da gerade seit Monaten los ist?
Ich finde das im Moment sehr schwer auszuhalten. Also das Lied, ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, und von Zweifeln ist mein Leben übermannt in der zweiten Strophe, das ist das, was ich im Moment ganz oft im Kopf und im Herzen habe und was mich bewegt. Wirklich bis an die Grenzen, dass ich mich frage, wie verantwortlich ist es eigentlich, in der Kirche zu bleiben? zumindest im Moment mit der dicken Suche danach, können wir nicht wenigstens von der Basis her ein Zeichen setzen, dass sich da was ändern muss, auch an den Strukturen, immer im Bewusstsein, ja, ich will meine Hände nicht in Unschuld waschen. Ich bin immer auch mit Macht ausgestattet und wie gehe ich mit Macht um? Also auch mich den Fragen zu stellen. Aber
haben Sie eine Idee oder den Anfang, den Hauch einer Idee, den Hauch eines Anfangs einer Idee, wie dieses Zeichen aussehen könnte, was die Basis machen könnte?
Ich glaube auch schon an der Basis schauen, dass Macht nicht konzentriert und erst recht nicht konzentriert bei Männern bleibt. Und ich glaube, da kann man auch schon gucken, wie sind Gemeindeleitungen, wie sind Vorstände von Pfarrgemeinderäten, wie sind Pastoralteams aufgestellt. Also das ist im Moment so die Spur, wo ich denke, da zu installieren, einzurichten, so die Bündelung von Macht mit dem heiligen Sakramentalen und der weltlichen Macht als Dienstvorgesetzte und was da für mich auch oft mit dranhängt.
Gehört nicht auch dazu, wenn man diese Frage stellt, dass jeder diese Frage stellt und nicht nur die Kleriker, wie Sie in diesem Fall, sondern dazu, dass jemand so viel Macht und heilige Macht, sage ich jetzt mal, hat, gehören ja ganz viele andere Menschen, die das zuschreiben. Das ist ja eine zugeschriebene Macht. Wenn nicht so viele Menschen das täten oder so viele also Kinder, die missbraucht werden, sind von irgendwem anvertraut worden. Also ich finde, diese Frage dürfen überhaupt gar nicht, müssen die Priester, muss die Kirche stellen, selbstverständlich. Aber nicht nur, es gehören doch immer zwei Seiten dazu. Ich will hier nicht von Schuld und sowas will ich alles gar nicht, sondern mir geht es darum, so eine Situation kann man doch nicht einseitig aufbrechen. Also das, wenn es um Zeichen von der Basis geht, wäre es nicht an der Zeit, dass jeder sich fragt, wo habe ich nicht hingeguckt, wo habe ich weggeguckt, wo konnte ich mir was nicht vorstellen, wo überstieg es meinen Horizont? Also solche Sachen, dass jeder sich diese Frage stellt, egal ob Priester oder Gemeindemitglied.
Aber wie stellt man die Frage so, dass es richtig ist und gleichzeitig, wir haben im Moment zum Beispiel Erstbeichte der Kommunionkinder, was ja ein riesen Vertrauensvorschuss ist und was so schön ist vom Erleben jetzt. Ne? Ich gehe nicht mehr mit den Kindern in die Sakristei, wir machen es offen in der Kirche, aber das ist ja sowas Schönes, das Vertrauen, was mir da als Priester entgegengebracht wird und was ich erlebe im Gespräch mit den Kindern, wenn die nachdenken über ihr Leben, sich was vornehmen. Das möchte ich auch nicht kaputt machen. Das heißt, wie kann ich ein richtiges, notwendiges Maß an Offenheit, Transparenz, Beseitigung von Gefahren angehen, aber ohne, dass der Schatz des Glaubens und dessen, was wir ja auch zum Beispiel in dem Heiligen, in den Sakramenten anbieten, kaputt gemacht wird. Und gleichzeitig macht es mich ja wütend, wenn ich sehe, wie gerade dieses Heilige missbraucht wurde. Ne? Also der Film über Ordensschwestern, die dann in den Gehorsam reingezwungen werden und sich dann ausliefern und dass das Heilige, das Spirituelle kaputt gemacht wird.
Oh, aber ist der Anfang nicht da, dass man sich in die Augen schaut? Sie haben gerade gesagt, da ist so viel Vertrauen da. Aber wenn ich jetzt mal die Erwachsenen nehme, also vielleicht ist der Anfang, ich sage jetzt mal von den Gemeindemitgliedern, von den Laien aus, dass ich nicht jemandem vertraue, weil er ein Priester ist, sondern weil ich in diesem Fall, weil ich ihn gerade in die Augen gucke, Hans Otto von Dannwitz in die Augen gucke, dass alle mehr Verantwortung übernehmen. Kann ich dem vertrauen? Nicht blindes Vertrauen, weil jemand ein Priester ist, sondern ein Vertrauen, dass wir uns als Menschen begegnen. Und wenn das, also so, dass wäre das nicht der Anfang, dass man einfach dieses Vertrauen von beiden Seiten geben, nehmen, gewähren, nicht gewähren muss und nicht einfach tun kann, weil jemand Priester ist?
Ich glaube, das reicht nicht, weil die Erfahrung ist ja, dass gerade ganz sympathische Menschen die sind, die dann Kinder, Jugendliche missbrauchen. Und das, ich glaube, es ist ein strukturelles.
Okay, also das auf jeden Fall das Strukturelle ganz dringend, zwingend mit dazukommen muss, das denke ich auch. Ich wollte gucken, wie man, also ich arbeite gerade an der Frage rum jetzt mit Ihnen, wie man denn so das Zwischenmenschliche wieder hinkriegt, weil das Vertrauen ist ja nun mal einfach beschädigt. Das ist, das glaube ich, ist einfach so. Jetzt muss ich leider schon wieder auf die Uhr gucken und jetzt haben wir noch eine knappe Minute. Was wünschen Sie sich? Bei dem, wenn Sie sagen, ich stehe mit leeren Händen, was wünschen Sie sich, für Ihre Kirche, für die Menschen?
Ich wünsche mir, dass die Verantwortlichen in der Kirche und letztlich sind wir alle als Kirchenmitglieder verantwortlich, ja noch deutlicher Zeichen setzen von anderem Umgang mit all den Themen, die sich auch rund um Missbrauch bewegen. Zum Beispiel auch Umgang mit Sexualität und mit anderen Themen, die ja außen vorgehalten werden.
Mit Zölibat, mit Homosexualität, ja. Wir kennen ja diese Themen ja alle. Hans-Otto von Danwetz, dann wünsche ich eigentlich nicht Ihnen, sondern uns allen zusammen, dass wir diese Zeichen finden, sodass wir sie setzen können und dass es dann irgendwie aus diesem Zusammenbruch, aus dieser Krise einen neuen Anfang gibt. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass Sie gekommen sind, den Weg gemacht haben. Und danke für das Vertrauen. Ich danke allen, die zugehört haben. Und ja, ich hoffe, dass da was dabei war, wenn es um Armut und um Gerechtigkeit geht und darum, wie man jetzt mit dieser Krise umgeht. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.